Letzten Monat haben wir bei Mensch und Medizin mit dem freien Journalisten und Autor Bastian Barucker über sein presserechtliches Eilverfahren gegen das Paul-Ehrlich-Institut zu den zurückgehaltenen Daten der SafeVac 2.0-App gesprochen. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dabei eine mangelhafte Überwachung der Corona-Impfstoffe eingestanden. Weder das beworbene SafeVac 2.0-App Monitoring noch die Auswertung der Krankenkassendaten erfüllen offenbar die gesetzlichen und wissenschaftlichen Anforderungen zur Überwachung von Impfnebenwirkungen. Bastian Barucker wollte auch wissen, was in den Protokollen jenes Gremiums steht, das für die Überwachung der Impfstoffsicherheit beim Paul-Ehrlich-Institut verantwortlich ist. Dazu hat er am 24. Juni diesen Jahres eine Anfrage gemäß dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt. Er verlangte die Protokolle der Sitzungen des Fachgebiets Pharmakovigilanz, der Abteilung Sicherheit von biomedizinischen Arzneimitteln und Diagnostika ab dem Jahr 2019, und fand Erstaunliches heraus. Darüber spreche ich jetzt mit ihm. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin, Herr Barucker.
Hallo.
Warum sind die Protokolle dieser Abteilung beim Paul-Ehrlich-Institut besonders interessant? Welche Informationen waren für Sie wichtig zu erfahren?
Ja, mir ging es darum, dass in Analogie zu dem Corona-Krisenstab des Robert-Koch-Instituts ich Einblick haben wollte, was die Experten, die damit beschäftigt sind, vor Ort sagen, untereinander für Informationen teilen oder welchen Kenntnisstand diese haben, weil wir aufgrund der RKI-Protokolle ja gelernt haben, dass das, was die Leitung einer Behörde mitteilt, nicht unbedingt dem Kenntnisstand der dafür zuständigen Experten entsprechen muss. Und da wir nun viele Jahre Rätselei und Unklarheit und Intransparenz haben, was die Sicherheit dieser Impfstoffe angeht, wollte ich einfach wissen, was haben die Experten in der Zeit, als dann die Impfkampagne begann und durchgeführt wurde, was haben die untereinander eigentlich gesprochen oder für Alarmsignale zum Beispiel auch mitgeteilt bekommen durch ihre dafür zuständigen Systeme, die sie ja haben?
Was steht denn nun drin in diesen Protokollen?
Ja, also bevor wir zum Inhalt gehen, glaube ich, was ich gerne tue, ist wirklich die famoseste Meldung eigentlich, als ich diesen Schriftsatz bekam, dachte ich, ah schön, ich bekomme Zugriff auf diese Protokolle, wie gesagt ja, über einen langen Zeitraum. Und das Besondere daran ist, dass vom Zeitraum vom 20.02.2020, also vor jeglichem Start der Impfkampagne, bis zum 19. Juni 2023 dem Paul-Ehrlich-Institut keine schriftlichen Protokolle vorliegen. Das ist jetzt ein Zitat. Ich sag mal gleich, was das Paul-Ehrlich-Institut dazu sagt. Die sagen nämlich, Zitat, auf die Erstellung schriftlicher Protokolle wurde innerhalb dieses Zeitraums verzichtet, da aufgrund der außergewöhnlich hohen Arbeitsbelastung während der Pandemie die Ressourcen vorrangig auf die Erledigung der Amtsaufgaben konzentriert wurden und die fakultative Dokumentation der Sitzung daher zurückgestellt wurde. Das heißt also, in der absolut heißen Phase, wo Millionen von Menschen dieser Impfstoff verabreicht wurde, hat das zuständige Fachgebiet, das wichtigste in diesem Land dann eigentlich, sich entschieden, dass wir jetzt keine Protokolle mehr führen. Und das ist eigentlich die Schlagzeile, die immer noch Kopfschütteln bei mir hervorruft.
Ja, bei mir irgendwie auch. Kann denn das sein, dass in dieser außerordentlichen Zeit, wo, wie Sie sagen, neue Impfpräparate millionenfach verabreicht wurden, nicht evaluiert wurde, wie sich das auswirkt und kein einziges Protokoll geführt wurde? Ist das glaubhaft?
Also für mich ist das absolut nicht glaubhaft. Ich habe auch sozusagen Quellen, die auch bis ins Paul-Ehrlich-Institut reinreichen, die wiederum sagen, sie können sich das vorstellen. Die in meiner Recherche dazu befragten Verwaltungsrechtler oder Rechtsanwälte, ich habe da sogar eine exklusive Stellungnahme anfertigen lassen von einem Anwalt, sind alle eigentlich der Meinung, dass das nicht realistisch ist, nicht glaubhaft, nicht plausibel, weil sie auch in Zweifel ziehen, ob die Behauptung, dass es fakultativ wäre, Protokolle anzufertigen, ob die überhaupt richtig ist. Alle drei von mir Befragten gehen davon aus, dass es eine Pflicht ist, zu dokumentieren, was dort besprochen wurde. Wie es genau dokumentiert wird, ist vielleicht auslegbar, aber dass es gar keine Dokumentation gibt, scheint jedenfalls nach den Leuten, die ich befragt habe, nicht richtig. Und man muss natürlich auch dazu sagen, am 20.02. gab es keine Impfkampagne. Deswegen ist die Begründung nicht sinnvoll, nicht nachvollziehbar, dass man am 20. Februar gedacht hat, wir hören jetzt mal auf zu protokollieren. Also ich kann mir das nicht erklären und kann es nicht nachvollziehen. Alle, die ich bis jetzt ja gefragt habe, sind der Meinung, das haben sie noch nie gehört, dass sowas geht.
Und wenn das so angeordnet worden wäre in dieser Zeit, dann könnte das ja nur mit Zustimmung der Vorgesetzten geschehen sein. Wissen Sie, ob das tatsächlich so angeordnet wurde?
Genau, also das war sofort auch mein Gedankengang, dass das nicht ohne Zustimmung und oder auf Anordnung passiert sein muss. Als nächsten Schritt habe ich dann auch auf Hinweis eines Anwalts angefordert, vom Paul-Ehrlich-Institut das Protokoll zu dem Beschluss, keine Protokolle mehr anzufertigen und das Protokoll zu dem Beschluss, die Protokolle wieder anzufertigen, weil sie haben ja dann im Sommer 23 wieder angefangen. Und dann hat mir das Paul-Ehrlich-Institut sehr, sehr schnell, das machen sie sonst nicht, geantwortet, dass es auch dazu kein Protokoll gibt. Und sie haben dann fast schon frech in der Antwort der Presseanfrage noch drunter geschrieben, so servicehalber teilen wir Ihnen nochmal mit, dass es überhaupt gar keine Pflicht gibt, Protokolle anzufertigen. Also fast schon wie eine Provokation. Genau, aber es gibt sozusagen dazu keinen Beschluss, so sagt das Paul-Ehrlich-Institut. Und es könnte jetzt eigentlich nur durch einen Gerichtsprozess, durch einen Einspruch geklärt werden, ob diese Aussage jetzt stimmt oder nicht. Das wäre die einzige Möglichkeit, um da tiefer vorzugehen.
Was sagen denn die Anwälte, die Sie konsultiert haben, dazu, dass es keine Verpflichtung gibt, diese Protokolle zu führen?
Also die sind einhellig der Meinung, dass das nicht stimmt. Weil das Interessante ist ja, sie sagen ja, sie mussten ihren Amtsaufgaben nachkommen, das Paul-Ehrlich-Institut. Und die Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, dazu gehören auch ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht, der sagt, naja, Amtsaufgabe ist natürlich auch das Protokollieren der Ergebnisse, der Alarmsignale, der Verdachtsmeldungen, die da reingekommen sind, weshalb diese Begründung schwammig ist oder schwach ist, weil es eine Amtsaufgabe ist, als Gremium einer Behörde Protokolle darüber abzuliefern, was sie dort besprechen, damit man überhaupt Dinge nachvollziehen kann.
Es ist ja auch grob fahrlässig. Wie soll denn ein Gericht in einem Verfahren, das sich zum Beispiel mit einem Corona-Impfschaden beschäftigt, ohne Protokolle der Pharmakovigilanzabteilung nachvollziehen können, wann genau dem Paul-Ehrlich-Institut welche Alarmsignale zu welchen Erkrankungen der Impfungen oder ausgelöst durch die Impfungen bekannt waren? Kann es sein, dass man das damit verhindern möchte, dass man einfach dann sagen kann, ja, wir hatten keine Hinweise, wir wussten nichts?
Also das kann natürlich sein, das steht jetzt im Raum, das ist einfach ein unfassbarer Vorgang. Wenn man vielleicht gewusst hat, oh, wir begeben uns jetzt in eine Impfkampagne, die wird wirklich, wirklich schwierig oder die könnte gefährlich werden, dann wäre es nachvollziehbar zu sagen, wir protokollieren lieber nicht. Auf der anderen Seite haben auch Anwälte, die mit mir gesprochen haben, gesagt, sie können es sich nur schwer vorstellen, dass zum Beispiel Beamte, die da in dieser Behörde arbeiten, dem zustimmen, weil nehmen wir mal an, irgendwann möchte, wie Sie ja auch sagen, ein Richter oder eine Richterin wissen, ab wann wusste man denn im Paul-Ehrlich-Institut über irgendeine Häufung von Verdachtsvermeldungen zu irgendeiner Erkrankung nach Impfung? Dann würde natürlich der zuständige Leiter dieses Fachgebiets oder die Beamten, die dort arbeiten, gerne vorlegen können, sie wussten davon oder sie wussten davon nicht oder sie haben dann verantwortungsvoll gehandelt. Vor Gericht könnten Sie jetzt nicht darlegen, was Sie getan haben, als es Verdachtsvermeldungen gab, ob es eine Häufung gab, ob es keine gab. Es wäre nicht mehr nachvollziehbar, wer hier sozusagen seinen Aufgaben entsprechend, seinen Pflichten entsprechend gehandelt hat. Und damit haben sich aber auch die zuständigen Mitarbeiter in einen Zustand gebracht, der für Sie nicht gut ausgehen könnte, falls es mal dazu kommt, dass ein Richter wissen wollen würde, was habt ihr eigentlich für Erkenntnisse gehabt, während die Corona-Impfkampagne lief.
Nun sagt das Paul-Ehrlich-Institut, es besteht keine Pflicht, diese Protokolle zu führen. Die Anwälte sagen, es besteht sehr wohl eine Pflicht, diese Protokolle zu führen. Klären Sie das ab, ob das dann wirklich eine Pflicht gewesen sein müsste? Und was wären denn dann die Konsequenzen? Oder was könnten die Konsequenzen daraus sein für das Paul-Ehrlich-Institut?
Genau, also ich habe damit auch mit Richtern gesprochen. Es ist jetzt schwierig, dagegen juristisch vorzugehen. Also man kann jetzt hier eigentlich nur öffentlich machen, dass es hier wahrscheinlich eventuell eine Pflichtverletzung gab. Und dann wäre es eigentlich der mediale Druck, so auch die Antworten meiner Gesprächspartner zu sagen, also der Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts oder wenigstens mal der Leiter der Abteilung geraten unter Druck, weil wie kann es sein, dass unter seiner Führung die verantwortlichen Leute da kein Protokoll angefertigt haben. Das wäre wohl der Weg. Dass man jetzt eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder so setzt, könnte man wahrscheinlich auch machen. Sehe ich jetzt nicht als meinen Auftrag als Journalist. Müsste im Prinzip ein Jurist vorgehen oder vielleicht auch eine Privatperson. Aber wahrscheinlich wäre wirksamer, wenn mehr Medien aufgreifen würden, dass diese Protokolle einfach nicht angefertigt wurden und dass mal irgendwie geklärt werden müsste, ob das überhaupt legal war, zu sagen, wir beschließen das jetzt so.
Nun haben Sie gesagt, Sie haben tatsächlich etwas bekommen vom Paul-Ehrlich-Institut, also von diesen Protokollen. Was steht denn da drin?
Genau, also ich habe natürlich jetzt nur die Sachen nach Sommer 23, aber da auch da finden sich interessante Sachen. Also da finden sich zum Beispiel so Zitate wie das täglich, das ist aus März 24, täglich 30 Fälle bei Ihnen Verdachtsvermeldung von Impfnebenwirkungen und dazu überwiegend schwere zum Beispiel. Dann haben wir da sowas vermerkt, wir haben auffällig viele schwerwiegende Fälle, zum Beispiel Hirnblutungen, die täglich gemeldet werden an das Paul-Ehrlich-Institut. Das klingt auch nicht wenig sozusagen. Dann haben wir auch Fälle, wo Sie sagen, dass ein Drittel aller gemeldeten Verdachtsfälle für Nebenwirkungen sind die Corona-Impfungen oder die Covid-Impfungen. Und da, Zitat, handelt es sich primär um schwerwiegende Fälle. Dann heißt es auch weiter, es werden einige Krebsfälle nach der Covid-19-Impfung gemeldet. Es gibt allerdings keinen Hinweis auf ein Sicherheitssignal. Und da finden sich jetzt noch weitere Sachen, wo schon sozusagen deutlich wird, Sie sind weiterhin extrem damit beschäftigt, diese ganzen Verdachtsfallmeldungen zu evaluieren, zu bewerten. Und es findet sich auch etwas, was unser vorangegangenes Interview beschäftigt, nämlich diese SafeVac-App. Das heißt, man findet in den Protokollen wiederholt Notizen zu dieser SafeVac-App, zu diesen Auswertungen dieser Daten. Und zum Beispiel am 11. Dezember 2024, also vor einem Jahr, hat es anscheinend schon eine Vorstellung der SafeVac-Daten intern gegeben. Das steht da so als Notiz. Und auch die KV-Daten, die Krankenversicherungsdaten werden dort benannt, dass es darum geht, wir müssen die schnell ausarbeiten, wir müssen uns da beeilen, es muss vorwärts gehen. Aber bis heute ist da auch nichts passiert. Also die Themen, die wir als Öffentlichkeit ansprechen, sind da in diesem Gremium auch Thema.
Was folgern Sie nun daraus? Wie fahren Sie jetzt weiter?
Eine Notiz ist mir noch wichtig zu dem Inhalt, dass alle Punkte, die mit internationalen Partnern zu tun haben, der WHO, der EMA oder der BARDA, BARDA ist ja eine Abteilung des Gesundheits- bzw. Verteidigungsministeriums der USA, die wiederum ganz, ganz speziell und besonders an der Entwicklung der mRNA-Impfstoffe beteiligt waren, da gibt es auch Sitzungen mit BARDA und die sind komplett geschwärzt. Also da kann man wirklich gar nichts lesen. Was die also besprechen, bleibt im Verborgenen. Müsste man jetzt wie bei den Robert-Koch-Institut-Protokollen die Schwärzungen anklagen. Zum weiteren Vorgehen ist es jetzt so, dass ich ja wie gesagt diese Presseanfragen gestellt habe und auch dann erfahren habe durch die Presseanfrage, dass diese Sitzungen stattgefunden haben, weil an mich wurde herangetragen, naja, Herr Barucker, wir wissen ja gar nicht, wie oft die sich getroffen haben. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat aber jetzt geantwortet und gesagt, ja, wöchentlich oder alle 14 Tage haben die also weiterhin sich getroffen. So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach eine nächste Informationsfreiheitsgesetzanfrage gestellt auf der höheren Ebene. Also sozusagen, das war ja ein Fachgebiet. Das Fachgebiet gehörte zu einer Abteilung. Das hatten Sie auch in der Anmoderation genannt. Und ich will jetzt die Protokolle von den Treffen, wo die Leitung, da sitzt auch ein Doktor, der seit 20 Jahren dort sitzt in dieser leitenden Position, wo sich der mit seinen Fachgebietsleitern getroffen hat, um herauszufinden, was passiert bei euch, wie geht's euch, weil diese Pharmakovigilanzabteilung, die muss ja Bericht erstattet haben, wahrscheinlich auch wöchentlich oder alle 2 Wochen, um zu sagen, ja, wir haben hier diese und diese Erkenntnisse zu den Corona-Impfstoffen. Also da denke ich mal, müsste es eigentlich irgendwo Protokolle geben. Ich weiß natürlich nicht, wie sie dann darauf antworten. Aber es bleibt weiterhin so, dass ich herausfinden möchte, was die Experten eigentlich während der Corona-Impfkampagne so miteinander besprochen haben.
Werden Sie dafür auch diese Schwärzungen einklagen, also dass die Protokolle entschwärzt werden, dort wo sie es eben sind?
Bis jetzt habe ich das nicht vor. Ich befinde mich da aber auch in Besprechung mit meinem Anwalt, auch generell Einspruch einzulegen, damit jemand prüft, ob es diese Protokolle wirklich gibt oder nicht. Es ist halt mit hohem finanziellen Aufwand, auch mit sozusagen personellem Aufwand verbunden und es muss irgendwie geprüft werden, ob das verhältnismäßig ist. Und auch, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Richter oder eine Richterin in Deutschland zu der Auffassung kommt, dass die Aussage nicht plausibel ist und jetzt irgendwie rechtliche Schritte einzuleiten wären, um beim Paul-Ehrlich-Institut zu prüfen, ob es diese Protokolle gibt oder nicht. Das Gleiche gilt für die Schwärzung. Das haben wir ja bei dem Prozess von Herrn Schreier und den Robert-Koch-Institut-Protokollen gesehen. Es ist ein langer Weg mit viel Geld. Und da ich eine Einzelperson bin, gilt es wirklich zu klären, ist das verhältnismäßig, dieser Aufwand.
Bastian Barucker, freier Journalist und Autor bei Mensch und Medizin. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Barucker, und bin gespannt auf Ihre nächsten Ergebnisse.
Gerne und vielen Dank für die Einladung.